Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jürgen Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 6 Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Ein herzliches Hallo hier bei der Episode 6 des Podcasts, als Fußball noch Rock'n'Roll war. 3 weitere Folgen sind nun zu hören. In Folge 14 geht es dabei zunächst darum, wie sich meine Zeit auf Sylt und der MVS weiterentwickelte und welche zusätzlichen wertschöpfenden Aufgaben ich dort dann für mich entdeckt habe. So wurde ich unter anderem auch Berater für einen Fußballspieler des TSV Westerland. Folge 15 beschreibt dann so auch diese Tätigkeiten. Aber es geht auch mal wieder um die Bundesliga und darum, wie sich ein weiterer Club mit jungen Talenten sportlich weiterentwickelte. Und in Folge 16 geht es dann um einen der Höhepunkte meiner Zeit auf Sylt, der materiellen und logistischen Organisation des berühmten und berüchtigten Römerfestes an Buhne 16 in Kampen 1969. Es geht um einen Teil Zeitgeschichte und Erleben auf Sylt, welches es so aber dort auch nicht mehr gibt. Deshalb sehr viel Spaß bei dieser Episode.
Bundesliga-Fußball vorerst passé, aber trotzdem plötzlich im Fußballgeschäft.
So langsam neigte sich der Winter seinem Ende zu, der dieses Jahr irgendwie besonders lang und intensiv war. Die erste Frühlingssonne erwärmte die Insel, die sich so langsam wieder bevölkerte. Die Saisonkräfte für alle Bereiche des Fremdenverkehrs trafen ein. Die Ferienzimmer wurden gästegerecht hergerichtet. Alles machte sich bereit für die neue Saison. Ich glaube, nirgends merkte man das Erwachen einer Region so wie auf Sylt, und gerade in List, dem nördlichsten Flecken Deutschlands, wo praktisch auch das Leben am Ellenbogen endet, merkt man das besonders. In den Lister Hafen kam auch wieder Bewegung. Die Fähre nach Rømø drüben in Dänemark fuhr wieder in einer engeren Taktung. Die Krabbenfischer fuhren wieder raus und brachten ihre köstliche Ladung mit zurück. Ich hatte nach den ersten Monaten nun meinen Beschaffungsbereich im Griff. Für Büro- und Ausbildungsmaterialausgabe hatte ich einen Extraraum im Keller des Stabsgebäudes eingerichtet und entsprechend ausgestattet und feste Zeiten eingeführt. Das machte somit auch meine Festlandeinsätze planbarer. Soweit war nun alles gut organisiert und hatte seinen geregelten Ablauf. Allerdings mit den Freizeit- und Sportgeldern gab es immer wieder Probleme. Die einen bekamen nicht das in der Form, wie sie es wollten, die anderen bekamen nicht die ausreichenden Mengen, wieder andere bekamen zunächst einmal gar nichts. Insbesondere bei der Ausstattung mit den neuen Farbfernsehgeräten gab es große Eifersüchteleien, weil dafür zunächst gerade mal ein Gerät pro Jahr angeschafft werden konnte, wenn überhaupt, bei 6 Ausbildungsinspektionen und 5 weiteren Aufenthaltsbereichen. So erhielt das erste Gerät die Stabskompanie, worin die anderen Einheiten eine klare Bevorzugung sahen, weil meine Kollegen und ich dort untergebracht waren. Aber es hatte natürlich auch nichts damit zu tun, dass mir nun von der Stabskompanie die Einteilung der Tageswachen übertragen wurde und ich somit mich entsprechend auch selbst einteilen konnte. Wer darin einen kausalen Zusammenhang sah, lag aber sowas von daneben. Ich habe dann den sogenannten Beschwerdeführern so durch die Blume klarmachen müssen, dass solche Vermutungen in der Sache wenig dienlich sind und ein weiteres Beschaffungsverfahren in eigener Sache durchaus behindern könnte. Naja, man hatte vielleicht jetzt ein paar Freunde weniger. Ich war inzwischen so intensiv in meinem Aufgabenbereich eingebunden, dass Bundesliga-Fußball jetzt nur noch peripher für mich stattfand. Trotzdem konnte ich zunächst auch erfreulich vernehmen, dass in der Saison 1969-70 die Roten aus Hannover am 2. und 3. Spieltag sogar Tabellenführer waren. Ein Zustand, der allerdings nicht lange anhielt und dann sogar ein ziemlicher Durchmarsch nach unten in der Tabelle folgte. Sie kassierten dann auch noch ziemlich deftige Niederlagen, gegen den FC Bayern mit 2:7, gegen Mönchengladbach und 1. FC Köln jeweils 0:5 und den 1. FC Kaiserslautern mit 2:5. Heimspiele habe ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr besucht, weil ich kaum noch nach Hannover kam. Peter war inzwischen bei der Marine in einem Programm für die neuen Lenkwaffenzerstörer, die in den USA gebaut wurden. Er ist Anfang 1969 in die USA versetzt worden und hatte dann Kommandos an der US Naval School Command, Newport, sowie in Norfolk, Brunswick, Maine, und auf dem US-Zerstörer Tetnall. Im Mai 1970 kam er dann nach Indienststellung auf den Zerstörer Rommel. Somit hatte ich in Hannover auch keinen Anlaufpunkt mehr. Außerdem näherte sich der Sommer und die Saison auf Sylt. Und wie es so schön heißt, es macht nichts so viel Spaß, als da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Inzwischen wurde Sylt auch immer durchlässiger, so dass neben den Schönen und Reichen in Kampen auch viel mehr Normalos auf die Insel und so auch nach List kamen. Und es gab ja auch noch immer die Schwesternschülerinnen der Nordseeklinik. Mit meinen mir noch immer wohlgesonnenen Kollegen aus der Stabskompanie war am Wochenende fast immer noch die Kupferkanne in Kampen ein Anlaufpunkt. Aber auch mit Sport und Fußball blieb ich weiterhin dort in List auch in direkter Verbindung. Im Frühjahr 1969 war die MVS Ausrichterin der Leichtathletik-Wettkämpfe und des Marinefußballturnieres der Schulen und Ausbildungseinrichtungen des Marineamtes. Daran nahmen unter anderem teil die Marineschule Mürwik, die MUS, MVS, MFMS, Marineortungsschule, MWAS, TMS 1 und 2 und andere. Die Veranstaltung wurde von uns ganz groß aufgezogen, das war unser und auch mein Anspruch. Und wer war mit im Organisationsausschuss? Genau, der King of MVS. Die MVS verfügte über eine hervorragende Sportinfrastruktur. Eine Sport- und eine Schwimmhalle und einem exzellenten Rasensportplatz mit einer super gepflegten 400m Aschenbahn. Während die Hauptabteilung des Organisationsausschusses die sportlichen Abläufe, Zeitpläne, Wettkampfdurchführung, Zeitnehmer- und Wettkampfrichtersystem, Sport- und Wettkampfgerätebereitstellung einrichtete, hatte ich mit einem Team die infrastrukturellen Aufgaben zu erledigen und zu beschaffen, die da waren, Zeltunterkünfte und Feldbetten der Teilnehmer, die nicht stationär untergebracht werden konnten, Lautsprecheranlage, Sitz- und Stellgelegenheiten für gehobene Dienstgrade und für Zeitnehmer und Kampfrichter, Sonnen- und Regenschutz, Anlage zur musikalischen Pausenuntermalung. Eine dritte Gruppe kümmerte sich um die persönlichen Gegebenheiten, wie Umkleidemöglichkeiten in der Sport- und der Schwimmhalle, Toiletten, Duschen- und Waschgelegenheiten, sowie die Erfrischungsgetränke. Und die vierte Gruppe war wohl für viele die beste Einrichtung, die Verpflegung. Die Köche, die ja auch an der MVS ausgebildet wurden, galten als die besten der gesamten Bundeswehr. An Land und an Bord war das Essen der Marine berühmt. Die Schule hatte bereits sehr viele nationale und internationale Großküchenwettbewerbe gewonnen. Später versorgten sie auch die Sportler bei den Olympischen Segelwettbewerben 1972 in Kiel-Schilksee. Viele der Teilnehmer an dem Marinesportwettbewerb sind wohl auch nur wegen der Verpflegung gekommen. An den Wettkämpfen in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen nahmen von den jeweiligen Schulen besonders ausgewählte Sportler teil, darunter auch Kaloy Hinrich John, 1966 Silber bei den Leichtathletik-Europameisterschaften und in den 1960er Jahren einer der besten 110-Meter-Hürdenläufer und Olympiateilnehmer. Der Kaloy gehörte dem Verein Hannover 96 an, also meinem Bundesliga-Fußballclub. Hier startete er für die MFMS Flensburg-Mürwik. Es war eine durchaus hochkarätig besetzte Veranstaltung, die über drei Tage, Freitag bis Sonntag, angesetzt war. Parallel dazu fand im Anschluss an die Leichtathletik-Wettbewerbe die Endrunde des Fußballturniers statt mit vier qualifizierten Mannschaften, der MVS, der MUS, der TMS 1 und der Marineschule Mürwik. Am Freitag und Samstag wurden die beiden Endspielteilnehmer ermittelt und am Sonntag fand dann das Endspiel statt. Der Endspielsieger qualifizierte sich für die deutsche Soldatenfußballmeisterschaft. Mein Beschaffungsteam und ich hatten unsere Aufgabe fast erfüllt, bis mir auffiel, dass die Beschallung unserer militäreigenen Lautsprecheranlage viel zu blechern klang. Dort konnte man Kommandos und Befehle mit übermitteln, aber keine so qualifizierte Veranstaltung moderieren. Es war der Donnerstagnachmittag vor der Veranstaltung, als ich in Westerland bei unserem Elektrofachhändler, über den wir auch im Rahmen der Beschaffung für den Freizeit- und Sporttitel unsere Unterhaltungsgeräte kauften, anrief und nach einer Großlautsprecheranlage fragte. Er hatte eine solche zur Verfügung, die auch schon bei anderen Veranstaltungen auf der Insel erprobt war. Also, Kaloy Fahrbefehl unterschrieben und ab mit VW Bulli nach Westerland. Die Anlage eingepackt mitsamt einem Mitarbeiter der Firma für den technischen Support. Zivilpersonen dürften wir eigentlich nicht befördern, aber war ja absoluter Notfall und Feldjäger gab es ja auf der Insel nicht, nur die, die Sonntagsnacht aus dem Zug befreit wurden, und zurück nach List. Dann wurde noch an dem Abend die Anlage samt Verstärker, Mischpult und Musikeinheit mit Tonbandspulen aufgebaut und eingepegelt. Sowas hatte List noch nicht erlebt, ein Sound wie im Niedersachsenstadion, so erklang mit drei Großlautsprechern für die Beschallung des gesamten Sportplatzes. Die Akustik mit ganz leichtem Nachhall. Mein Anzählen über das Mikrofon.
1, 2, 3, hallo, hallo, 1, 2, 3.
Klang wie ein Soundcheck von Mick Jagger. Nun muss ich allerdings aufklären, dass im Vorfeld der Organisation ich mich schon recht bemüht hatte, mit zwei weiteren Kollegen auch die Moderation der Veranstaltung zu übernehmen. So dass auch der Einsatz der modernen Großlautsprecheranlage nicht ganz uneigennützig war. Meinen Kaloy schwoll indessen der Kamm, als er dieses dann vernahm und mich vorsichtig nach den Kosten des Aufwandes fragte und insbesondere, woher das bezahlt werden sollte. Ich konnte ihn beruhigen, als ich ihm erklärte, dass uns diese Anlage kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Was dabei außen verblieb, mit unserem Elektrohändler hatte ich vereinbart, dass ich zum Jahresende dann zwei Fahrtfernsehgeräte, die damals noch richtig Geld kosteten, kaufen werde, und die übrigen im Titel verbliebenen Mittel dann auch für weitere Unterhaltungsgeräte für die Inspektionen verwenden würde. Also hieß es von nun an, den Titel sorgfältig zu verwalten, denn es war erst Mai. Die Veranstaltung lief dann hervorragend an. Alles klappte bis auf den Punkt. Alle Teams haben super zusammengearbeitet. Die Kanapés an der Verpflegungsstation waren einzigartig. Der Zuschauerzuspruch war sehr groß. Neben den zum Zuschauen verpflichteten Rekruten, waren aber auch fast alle Soldaten und Lehrgangsteilnehmer der MVS freiwillig erschienen, aber noch mehr Zivilisten, die freien Zugang zu der Sportanlage hatten, weil sich diese außerhalb der militärischen Anlage befand. Mit dabei auch die Sylter Zeitung, ich glaube es war die Sylter Rundschau, die in Wort und Bild von dieser Veranstaltung berichtete. Und an dieser Stelle muss ich auch einmal die drei Stadionsprecher loben, wer auch immer der dritte war, die mit qualifizierten Informationen über Wettkämpfe, Starter, Zeiten und Platzierungen durch die Veranstaltung führten. Immer auch unterfüttert mit einigen Anekdoten und Informationen und Musik als Pausenunterhaltung nach Art der 1960er. Insbesondere kamen die beiden Siegerehrungen über das Tonband eingespielten Songs besonders gut an, zunächst halb angespielt an der Setup Legal von Billy Von. Eine satirische Referenz an die österreichische Marine, wie es auch die Sylter Rundschau so schön kommentierte, und dann sehe man deine Heimat von Lolita.
Deine Heimat ist das Meer.
Zur Auflockerung des Gesamtbildes hatten wir auch noch einen großen aufblasbaren Donald Duck in Matrosenuniform auf unserem Moderatorentisch stehen, was besonders Kaloy Hinrich John sehr amüsierte und auch das Titelbild der Sylter Tageszeitung am darauffolgenden Montag zierte. Am Samstag spätnachmittag nach den Leichtathletikveranstaltungen fand dann das zweite Fußball-Halbfinale zwischen der MVS und der MUS statt. Das erste Halbfinale am Freitag hatte die TMS 1:2 gegen die Marineschule Mürwik gewonnen. Die Mannschaften hatten sich in vorherigen Ausscheidungsspielen für diese Endrunde qualifiziert. In der Mannschaft der MVS spielten durchaus leistungsstarke Spieler, die teilweise bereits in viert- und fünfklassigen Ligen gespielt haben. So auch unter anderem der gefreite Markus aus meinem S4-Bereich. Ein exzellenter Techniker mit einem starken Abschluss und auch durchaus in einer körperlich sehr guten Konstitution mit seinen 1,87 Meter. Markus war Wehrpflichtiger und kam aus der Nähe von Rendsburg und hatte dort in der Bezirksklasse gespielt. Zu dem Spiel gegen die MUS waren dann so rund um den Sportplatz gut 400 bis 500 Zuschauer versammelt. Das Spiel wurde um 18 Uhr angepfiffen und sah von Anfang die MUS im Vorteil. Allein schon körperlich waren sie unseren Jungs überlegen, die sich aber mit aller Macht und viel Einsatz gegen die auch technisch starken Jungs aus Plön stemmten. Allerdings hatten wir einen, nämlich Markus, der eigentlich alle überragte. Er hatte eine Präsenz auf dem Platz und konnte so auch mit seiner Technik und Zweikampfstärke der MVS immer wieder Entlastung schaffen. Leider fehlten ihm in den entscheidenden Situationen die entsprechenden Anspielstationen bzw. Spieler, die seine genialen Pässe und Anspiele hätten verwerten können. Zur Halbzeit stand es trotzdem 0:0. Mein Kollege Heiner und ich, wir kommentierten das Spiel im Stil von Kurt Brumme und Rudi Michel. Während der zweiten Halbzeit stand dann ein Mann neben mir, der mich nach der Nummer 8, Markus, aus dem Team der MVS fragte, und ich sagte so lapidar, weil er ja zu unserer Versorgungsschreibstube gehörte, das ist mein Schützling. Worauf er sich weiter vorstellte als Fußballobmann des TSV Westerland. Die Westerländer waren gerade in die damalige Landesliga Schleswig-Holstein, der dritten Liga im deutschen Fußball, aufgestiegen.
Na, dann können wir ja verhandeln, ich würde den Spieler gern für unsere Mannschaft haben, ist ein Riesentalent.
Er schrieb mir seine Telefonnummer auf einen Zettel und bat mich, in der nächsten Woche mich mal zu melden. Ups, plötzlich war ich nun sportlicher Berater eines Spielers, der selbst davon noch nichts wusste. Ich war auf einmal im Fußballgeschäft, dieses Mal sogar semi-aktiv. Das Spiel verlor dann die MVS mit 0:3 und somit zog die MUS in das Endspiel am Sonntag gegen die TMS 1 ein. Am nächsten Tag, dem Sonntag, unterrichtete ich Markus dann von dem Gespräch mit dem Obmann vom TSV Westerland. Er zeigte sich nicht ganz uninteressiert, denn er wollte auch unbedingt wieder Fußball spielen, und dann noch in einer ziemlich hohen Leistungsklasse. Nun gab es ja da aber einige organisatorische Fragen, wie die zeitliche Einpassung von Training und Spielen in seine Dienstpläne, die Freistellung vom Truppendienst, die Ausstattung mit Sportutensilien durch den Verein, was damals ja alles noch nicht so ausgeprägt war wie heute, die medizinische Betreuung bzw. Regelung der versicherungstechnischen Synchronisation mit den Regelungen der Bundeswehr, den truppendienstlichen Status als Leistungssportler, etc. etc. Und nun wussten er und auch ich, weshalb er, wenn er das machen wollte, einen Berater brauchte. Also gab Markus mir grünes Licht, zunächst alles einmal zu eruieren. Am darauffolgenden Montag machte ich mich sofort daran, alle benötigten Informationen bundeswehrseits zusammenzutragen, insbesondere eine Kontaktperson hier an der MVS zu finden, die mich unterstützen und mir Informationen geben konnte. Da war dann der S1, ein sportbegeisterter Korvettenkapitän, der sich sehr erfreut zeigt über die Ambitionen. Also, das mit den Dienstplänen und Freistellungen musste ich mit meinem S4 Kaloy klären, kein Problem also, der S1, als Personaloffizier würde, wegen des Status als Leistungssportler, einen Antrag an die entsprechende Dienststelle im Marineamt stellen. Somit war auch das Problem gelöst. Damit verbunden war dann auch der versicherungstechnische Status. Von Bundeswehrseite war grundsätzlich alles klar. So habe ich dann am Dienstag den Obmann angerufen und mich für den nächsten Tag zur Klärung der technischen Fragen mit ihm in Westerland verabredet. Er hätte gern Markus direkt mit dabei gehabt, was aber aus taktischen Gründen zunächst von mir noch nicht vorgesehen war. Also klärten wir zunächst die Ausstattung. Der TSV war bereit, pro Saison 2 Paar Fußballschuhe der gehobenen Qualität zu bezahlen, sowie weitere 2 Paar Sportschuhe für Training. Nach weiteren Verhandlungen war man bereit, auch die Trainingsbekleidung bis zu einem festgesetzten Betrag zu übernehmen, für den sich der Spieler in einem Sportgeschäft in Westerland einkleiden konnte. Die Spielkleidung für die Mannschaft wurde vom Verein gestellt. Bei Heim- und Auswärtsspielen übernahm der TSV die Verpflegung für die Mannschaft. Finanzielle Zuwendungen, wie heute üblich, gab es damals Gott sei Dank noch nicht. Es wurden dann die Trainingszeiten noch besprochen, die ich mit der Dienststelle abklären musste, so dass grundsätzlich für das weitere Gespräch mit Markus alles geklärt war. Ich klärte die truppendienstlichen Belange dann mit dem S4, der keine weiteren Bedenken sah. Vom S1 wurde der Leistungssportlerstatus beantragt und so fuhr ich mit Markus am Donnerstag zum TSV Westerland, wo dieser sein Einverständnis erklärte, Mitglied des TSV Westerland zu werden. Arbeitsverträge wurden damals in der Liga auch noch nicht abgeschlossen. Markus musste sich bei seinem alten Verein abmelden und der TSV forderte dann den Spielerpass vom Verband an und schon ging es los, so dass er zur neuen Saison für den TSV Westerland spielberechtigt war. Alles andere war dann Sache des Trainers. Und so hatte ich meine erste Beratertätigkeit für einen Fußballer auch über die Bühne gebracht. Natürlich blieb ich weiterer Ansprechpartner sowohl auf der Dienststelle, eben auch als Vorgesetzter, aber auch für den Verein, bei irgendwelchen Sonderregelungen.
Fußball an der Basis.
Markus war nun Mitglied des TSV Westerland und spielte in der ersten Mannschaft in der Landesliga Schleswig-Holstein, unter anderem mit dem Heiter SV, VfR Neumünster, Flensburg 08, SV Friedrichsort. Außer hin und wieder Kontakt zum TSV, hatte ich nun keine direkten Aufgaben mehr für den Spieler auszuüben. Der TSV hielt seine Absprachen gegenüber Markus ein und so lief eigentlich alles seinen normalen Gang. Der Kontakt zu Markus war ja über seinen Dienst im S4-Bereich der MVS sowieso gegeben. Da nun aber wieder meine Leidenschaft zum Fußball erwachte, habe ich dann auch noch das Management für die Fußballmannschaft der MVS übernommen. Ich war ja sowieso schon für die Beschaffung der Mannschaftstrikots aus dem Freizeit- und Sporttitel zuständig. Fußballschuhe musste allerdings jeder Spieler selbst beschaffen, und so war es irgendwie auch selbstverständlich, dass ich auch weitere organisatorische Aufgaben für das Team übernahm. So habe ich dann Freundschaftsspiele mit anderen Einheiten, aber auch mit zivilen Vereinen aus Schleswig-Holstein vereinbart. Ich habe mich um die Transportmöglichkeiten und um die Verpflegung in Zusammenarbeit mit unseren Köchen gekümmert. Wir haben so circa 6 bis 7 Spiele, Auswärts- und Heimspiele, in der Sommersaison organisiert. Allerdings war es schwer, ein eingespieltes Team zusammenzubekommen, da die Rekruten jeweils ja nur 3 Monate zum Lehrgang an der MVS waren und vom Stammpersonal leistungsmäßig kaum eine gesamte Mannschaft zusammenzubekommen war. Das Training und die sportliche Leitung hatte der Sportoffizier der MVS, ein Oberleutnant zur See übernommen, der das auch nach ausgearbeiteten Trainings- und Taktikkonzepten versuchte umzusetzen. Im Zusammenwirken mit der Kurverwaltung List-Sylt wurden dann auch in der Saison 1 bis 2 Veranstaltungen organisiert, mit einem Fußballspiel der MVS gegen die Mannschaft der Sportfreunde List von 1946, die immer mit Feriengästen, die Lust hatten mitzuspielen, aufgefüllt wurde. Wir sorgten auch da dann für ein Rahmenprogramm, so mit Urlauberbespaßung nach Art der Nordfriesen, wie Buseln, Besenwerfen, Klotschießen. Die Köche sorgten wie immer für die Verpflegung, was aber von der Kurverwaltung bezahlt wurde, und mein Beschaffungsteam sorgte für das Equipment. Diese Veranstaltungen fielen unter den Begriff Öffentlichkeitsarbeit der Bundesmarine. Da Markus in den Spielen des TSV einen starken Eindruck hinterließ, wurde er auch zu einem Sichtungslehrgang vom Schleswig-Holsteinischen Fußballverband eingeladen. Was wiederum bedeutete, weitere Freistellung vom Truppendienst. Markus hatte zwar den Status als Leistungssportler, war aber in keiner Leistungssportgruppe. So haben sich der S1 und ich mit dem Obmann des TSV und dem Trainer einmal zusammengesetzt, um die Leistungsstärke des Spielers zu analysieren. Dadurch bestand die Möglichkeit, dass er in eine Sportleistungseinheit versetzt werden konnte, um so sich entsprechend weiterzuentwickeln und gefördert zu werden. Letztlich wäre das aber mit einer Verpflichtung auf mindestens 4 Jahre verbunden. Ich habe Markus diesen Vorschlag dann unterbreitet, aber er wollte nur seinen Wehrdienst ableisten, womit eine weitere Laufbahn bei der Bundesmarine nicht stattfinden würde. In der Bundesliga lief die Saison eigentlich so, wie die letzten Jahre auch, aber es hatte sich mit dem FC Bayern ein Club wirtschaftlich durch eine professionelle Struktur etwas von der Konkurrenz absetzen können. Allerdings reichte es sportlich in dieser Saison nur zum zweiten Tabellenplatz, denn da gab es noch eine Mannschaft, die, wenn auch strukturell noch nicht so professionell ausgestattet war, dafür aber über ein junges und hochmotiviertes Team verfügte. Borussia Verein für Leibesübungen 1900 e.V., Mönchengladbach. Die wirtschaftliche Ausstattung erlaubte es der Borussia nicht, sogenannte Stars zu verpflichten. Dafür hatte man mit Hennes Weisweiler aber einen Trainer, der mit seiner Einstellung die Ausbildung und Entwicklung von jungen Talenten förderte. Statt Spieler in ein festes System zu pressen, förderte er den Individualismus und ließ ihnen weitgehende Freiheiten auf dem Spielfeld. Daraus entwickelte sich das Markenzeichen Fohlenelf. Die Borussia aus Mönchengladbach wurde mit 4 Punkten Vorsprung in der Saison 1969-70 zum ersten Mal deutscher Fußballmeister. Hannover 96 beendete die Saison auf dem 13. Tabellenplatz. Die Ära Heinkes und Skoblar endete dann auch nach der Saison in Hannover, nach dem Motto, außer Späßen nichts gewesen. Wirtschaftlich dümpelte man so dahin. Trotzdem gelang es dem Verein immer wieder zahlreiche Neuverpflichtungen vorzunehmen. Wenngleich das auch immer wieder die Stabilität eines kontinuierlichen Mannschaftsaufbaus unterminierte und auch die Vereinskasse weiterhin erheblich belastete. Zu jener Zeit wurden von den Clubs ja noch keine Finanzdaten veröffentlicht, doch man konnte ohne weiteres davon ausgehen, dass die Zahlen immer tiefrot waren. Nun war die Saison 1969-70 für Markus aber recht erfolgreich. Er hatte spielerisch sehr große Fortschritte gemacht und ragte auch aus dem Team des TSV Westerland heraus. Die Westerländer wurden als Neuling direkt Fünfter in der Landesliga Schleswig-Holstein. Ein sportlich sehr beachteter Erfolg, der auch eine Klasse höher, in der Regionalliga Nord, bei der Kieler Sportvereinigung Holstein 1900 e.V. nicht ganz unbeachtet blieb. Man schien sich wohl irgendwie für Markus zu interessieren. Es gab jedenfalls eine Anfrage an den TSV Westerland, dessen Obmann mich informierte. In einem Gespräch hat Markus mir dann bestätigt, dass jemand von Holstein über seine Heimatadresse angefragt hat, ob er Interesse an einen Wechsel an die Förde hätte. Ein solches Interesse bestätigte mir gegenüber dann Markus auch, und da sein Wehrdienst in wenigen Wochen sowieso endete, würde er dann die Insel ja auch wieder verlassen wollen. Deshalb führte ich noch einmal ein Gespräch mit dem TSV Westerland und die waren bereit, Markus die Freigabe zu erteilen. In die Verhandlungen mit den Kielern war ich dann nicht mehr involviert, weil es so auch keine truppentechnischen Fragen mehr gab. Auch welche materiellen Absprachen über einen Wechsel zwischen dem TSV und Holstein getroffen wurden, habe ich nicht erfahren. Mein Part als Spielerberater endete an dieser Stelle. Ich hatte danach zwar noch Kontakt zum TSV Westerland, auch wegen der Teammanager-Tätigkeit für die MVS-Mannschaft, da dann auch noch 2 bis 3 Spiele untereinander stattfanden. Sie schauten sich auch noch den einen oder anderen Spieler von uns an, doch ein Talent war für den TSV während meiner Zeit nicht mehr dabei. Auch ein Angebot des TSV, dass ich mich vielleicht auch ehrenamtlich als Manager beim TSV einbringen könnte, habe ich nicht angenommen, denn ich hatte noch genug Aufgaben in der Organisation von allen möglichen dienstlichen und vor allem außerdienstlichen Aktivitäten an der MVS zu erledigen. Markus' sportliche Karriere bei Holstein lief dann doch nicht so, wie erhofft. Wir haben zwar noch ein paar Mal telefoniert, aber irgendwann ist der Kontakt abgebrochen. Ich habe dann noch einmal erfahren, dass er aufgrund seiner zivilen Berufsausübung wieder für seinen Heimatverein gespielt hat. Nicht alle zuversichtlich beginnenden Fußballerkarrieren enden auch erfolgreich. We'll be right back.
Den Summer of 69 gab es wirklich, auch ganz ohne Fußball.
Die Marineversorgungsschule war für die Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr und hier speziell auch für die Marine ein Juwel. Neben den Köchen mit ihrem nationalen und internationalen Renommee, das weit über den Rahmen einer reinen Militärverpflegung hinausging, gab es da auch noch den Chor der Marineversorgungsschule. Der Chor wurde Mitte der 1960er Jahre gegründet und hat sich schnell zu einem der besten Marinechöre entwickelt. Er hatte zahlreiche Auftritte im Fernsehen, in vielen Unterhaltungssendungen und auch bei großen Veranstaltungen. Darüber hinaus veröffentlichte der Chor zahlreiche Schallplatten mit Seemannsliedern aus aller Welt. Die MVS konnte mit ihrem Image durchaus punkten. Da auch Singen zu den vielen Talenten gehörte, die ich nicht hatte, konnte ich leider auch nicht in dem Chor mitsingen. Der Chor wurde auch infrastrukturell von einer anderen Organisation, die eben für die reine Öffentlichkeitsarbeit zuständig war, versorgt und ausgestattet. Neben diesen öffentlichkeitswirksamen Institutionen hatten wir an der MVS auch noch personell etwas zu bieten, das ganz dem Image der Insel entsprach. Der Inspektionschef der 61er Fachrichtung oder Verwendungsreihe Stabsdienst, man kannte ihn unter dem Namen Kaloy Blacky, war ein schon etwas exotisches Exemplar. Wie es dort hieß, war er Sohn eines prominenten Zahnarztes aus West-Berlin. Er hatte die Erlaubnis der Bundesmarine, zu der Uniform eine angebliche Originaloffiziersmütze von Graf Lugner, das war der reihenweise Telefonbücher zerriss und Münzen zwischen seinen Fingern zerquetschte, tragen zu dürfen. Durch einen Unfall war er leicht gehbehindert und stützte sich so zeitweise auf einem original handgedrechselten Knaufstock aus Oberammergau und die Uniform war natürlich aus feinstem Tuch geschneidert. Dazu fuhr er einen roten Jaguar wie Jerry Cotton. Also, schon eine extravagante Mischung an Accessoires für einen Marineoffizier. Aber das passte halt zu Sylt. Der Kaloy war wohl auch eher so eine Art Hobbyoffizier, denn er hatte darüber hinaus sehr enge Kontakte zur damaligen Kampener Szene. Also zu den Promis, die ihre Jacketkronen und ihr strahlend weißes Lächeln vom Papa bekommen haben. Diese Prominenz veranstaltete zu der Zeit jährlich im Sommer ein Römerfest am Weststrand an Bune 16. Dazu gewandelten sich alle Teilnehmer in römische Togen. Und alles wurde nach römischer Sitte zelebriert. Nun war es wohl so, dass im Sommer 69 unser Kaloy Blacky auserkoren oder von der Clique verdonnert wurde, die Ausrichtung dieses Festes zu organisieren. So gab es wieder die auf Sylt sehr bewährte Organisationsform, mach nichts selbst, sondern lass es machen. Such dir die Leute, die dir alles besorgen und erledigen können. Zuerst hatte er wohl die Versorgung der Getränke organisiert. Das übernahmen natürlich die Kampener Promivierte. Die kannten ja auch ihre Klientel. Für die Beköstigung, eben genau nach römischem Gusto, hatte der Kaloy dann die MVS-Köche vorgesehen. Was für die, bzw. deren Ausbildungschef, nicht nur eine große Ehre, sondern auch eine kreative Herausforderung war. Es ging da wohl auch um Braten am Spieß am offenen Feuer. Und irgendwann rief mich mein Chef zu sich, wo auch der Kaloy Blacky anwesend war, und tat mir kund, dass ich mit dem Kaloy nun etwas zu besprechen hätte. Mehr wollte er sich in der Sache wohl nicht involvieren. Also verabredete ich mich mit Kaloy Blacky gegen Nachmittag in seinem Büro in der 61er Inspektion. Kurze Erläuterung der Lage, und dann begann die Aufzählung.
Wir brauchen Sonnensegel und Stützen, wir brauchen die Lautsprecheranlage mit Musikteil, wie ihr sie beim Sportfest hattet, wir brauchen ein Aggregat zur Stromversorgung, wir brauchen Stühle, Tische und Bänke, wir brauchen Mannschaftszelte für die Küche und die Verpflegungsstellen, wir brauchen Tampen, Schiffstaue und seemännische Accessoires zur Dekoration, wir brauchen jede Menge weiße Leinentücher, um die Szenerie authentisch zu drapieren, wir brauchen Pechfackeln und Feuerstellen und.
Das alles dann innerhalb der nächsten 14 Tage. Und, da war sie wieder, meine Freude an diesem Job. Ist schön, wenn man gebraucht wird und helfen kann. Die Liste war lang und eine echte Herausforderung. Die seemännischen Dinge mussten über Anforderungen beim Stützpunkt erledigt werden. Das Problem dabei, soweit es kein einfaches Verbrauchsmaterial war, musste der Stammbedarf nachgewiesen werden. Es war letztlich schwierig für eine Landeinheit den Bedarf für seemännisches Material zu deklarieren. Aber man konnte es formulieren. Wir waren schließlich eine Ausbildungseinheit für die Materialbewirtschaftung, und dazu gehörten auch sogenannte Lehreinheiten Boot und Schiff, wo bestimmte Schiffsabteilungen als Attrappen im Lehrgebäude zur praxisnahen Ausbildung nachgebaut waren. Und diese mussten selbstverständlich auch mit den entsprechenden Utensilien ausgestattet werden. 6 Sonnensegel erschienen nun ein bisschen viel, aber es galt ja eine realistische Darstellung vorzunehmen, und da ging bei Seegang und Sturm schon mal einiges kaputt. Und die vielen Meter Taue und Tampen und sonstige Gegenstände wurden mit eben solchen Begründungen angefordert. Also, Unterschriften vom S4 auf die Anforderungen und per Dienstpost an den Stützpunkt. 3 Tage später Unterschrift unter den Fahrbefehl und ab mit 10 Tonner auf den Autozug zum Marinestützpunkt Flensburg-Mürwik. Unsere Anforderung war tatsächlich bereitgestellt. Sarkastische Bemerkungen wie, ihr habt an Land einen höheren Bedarf als die auf See, ignorierten wir geflissentlich. Alles auf den LKW und zurück. Unterwegs noch Hühnersuppe und Bockwurst eingenommen, auf den Autozug und abends wieder an der MVS. Alles wurde erst einmal im Keller des Stabsgebäudes zwischengelagert. Das war die erste Nummer. Die zweite wurde da schon etwas haariger. Stühle, Bänke, Tische, Stützen für die Sonnensegel, Stromaggregat, Mannschaftszelte, Pechfackeln und insbesondere Feuerstellen waren über die Stoff Westerland zu besorgen. Konnte sein, dass die da noch nachtragend waren, wegen der olivgrünen Spaten. Aber der SIGI, der Zivil ist unserer Versorgungsschreibstube, hatte schon mal vorsichtig angefragt, so dass sie durchaus bereit waren, mit mir zu sprechen. Ich trug dort also meine Anforderungen vor, wobei auch fast alles dort vorrätig war. Aber es gab immer noch Vorbehalte, ob einer ehemaligen Situation. Ich machte den beiden leitenden Materialverwaltern dann klar, dass es nun um eine einmalige Chance ging, auch den Zivilbereich der Bundeswehr bei der Ausrichtung einer solchen prominent besetzten Party durch geleistete Hilfestellung in das Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Schließlich wird die regionale und überregionale Presse ja wohl wieder über so ein Ereignis berichten. Damit konnte ich nun die Fronten aufweichen und mit dem Versprechen, alles im Originalzustand wieder abzuliefern, wurde mir zugesagt, diese Gegenstände zum gewünschten Zeitpunkt bereitzustellen. Sogar für die Stoffbahnen zum Drapieren hatte man eine Idee. Pechfackeln und Stromaggregat gehörten zum Katastrophenschutzbedarf. Und auch die Feuerstellen meinte jemand über den privaten Bereich besorgen zu können, weil diese auch für die Biquetfeuer benutzt werden. Es ist schön, wenn man solche Freunde hat. Und für die Lautsprecheranlage bzw. die Anlage für die Musikbeschallung hatte ich ja unseren Elektrohändler in Westerland. Ich hatte Kaloy Blacky aber schon darauf hingewiesen, dass diese Anlage diesmal nicht kostenlos zu bekommen wäre und er war bereit dafür auch die Kosten zu übernehmen. Also brauchte ich keine weiteren Umbuchungen und Versprechen auf weitere Bestellungen aus dem Freizeit- und Sporttitel zu machen, was ohnehin nicht mehr möglich war, wegen der vorherigen Absprachen. Aber die Anlage wurde zum vorgesehenen Termin vorgehalten, so dass auch der Punkt abgehakt war und ich konnte Vollzug melden. Und dann, einen Tag vor der Veranstaltung, ich glaube die fand an einem Samstag statt, hieß es dann Aufbau. Alle an der Organisation Beteiligten waren an der Bühne 16 und erledigten ihre Aufgaben. Mein Beschaffungsteam baute die Zelte für die Küche auf, flockten die Stützen ein und zogen die Sonnensegel auf. Stühle, Bänke und Tische wurden aufgebaut. Für das Drapieren der Szene hatte Kaloy Blacky extra Dekorateure eines Kaufhauses aus Westerland engagiert, um die Atmosphäre des Strandes von Ostia nachzustellen. Feuerstellen eingerichtet und Pechfackeln flankierend um den Partystandort gesetzt. Die Lautsprecher bzw. Musikanlage war ebenfalls vor Ort. Die Köche richteten ihre Utensilien ein. Also, alles soweit am Laufen. Kaloy Blacky, der die Aufsicht natürlich auch delegiert hatte, kam gelegentlich auch mal vorbei und war durchaus zufrieden mit der Leistung. Er stand aber enorm unter Druck, denn in diesen Kreisen wurde Spaß sehr ernst genommen. Der Champagner musste wohl temperiert sein, das Essen aus feinsten Zutaten angerichtet und das Ambiente dem Status der Protagonisten entsprechen. Schließlich wurde man gesehen und wollte man sich darstellen. Na gut, wir hatten unsere Aufgaben erledigt, damit konnten wir abtreten. Die Köche hatten es da etwas besser, denn sie dürften am nächsten Tag bei der Party antreten und den Gästen zu Diensten sein. Für diese waren sie aber sicherlich mehr oder weniger nur Staffage. Und so soll es wohl eine wilde Partynacht dort an der Bühne 16 geworden sein. Zunächst wohl alle noch in eine römische Toga gehüllt. Ob allerdings das etwa 6 Meter lange und 2,5 Meter breite halbkreisförmige Stück Stoff, das ohne Knoten und Bänder gewickelt wurde, die ganze Party am Körper hielt, ist nicht überliefert. Es waren unter anderem dabei, natürlich Gunter Sachs mit seiner Ehefrau Brigitte Bardot, der Playboy schlechthin und Jetset-Erfinder höchstpersönlich, und Alain Delon, der französische Charme in Persona, aber auch deutsche Filmgrößen wie Günther Pfitzmann und Thomas Fritsch, sowie natürlich weitere Promis aus Film, Fernsehen und Illustrierten, Schauspieler, Industrielle, Politiker, das Who is Who des deutschen Geld- und Promi-Adels. Ob auch Bertolt Beitz und Axel Springer dabei waren, kann ich nicht mehr sagen. Aber jede Menge blonde und brünette Schönheiten, die dazu gehören wollten. Nur der King of MVS war nicht dabei. Dafür dürfte der dann anschließend wieder alles abbauen und zurückbringen. Die Stoff freute sich, ihre Gegenstände im Originalzustand zurückzubekommen, bis auf die demolierten Sachen, so circa ein Drittel, die abzuschreiben waren. Wobei dieses Mal man durchaus ganz sachlich mit diesen Verlusten umging. Man wartete wohl erst noch die Berichterstattung zu diesem Ereignis ab. Und in der darauffolgenden Woche erschienen dann in verschiedenen Illustrierten die reich bebilderten Artikel über das Sommerereignis auf Sylt. Dabei war eine Großaufnahme als Titelbild vom Aufzug der Gladiatoren, die durch den Strömwey in Kampen, der Whiskymeile, Richtung Strand schritten, gewandelt in Togen und vorweg Gunther Sachs mit Brigitte, Alain Delon und Thomas Fritsch und Kaloy Blacky war im Hintergrund auch auf dem Foto. Auf dem Bild war dann sehr gut die goldene Rolex zu erkennen, die einer der Römer zu seiner Toga trug. Naja, ein bisschen Dekadenz gehört schon dazu, wenn man in Kampen feiert. Und die Römer waren ja das Sinnbild für Dekadenz. Jedenfalls konnte man auf verschiedenen Bildern auch an der Bühne 16 unser gesamtes Equipment erkennen, das da die ganze Party in Szene setzte. Allerdings blieben die Organisatoren im Hintergrund unerwähnt, wie das so ist im richtigen Leben. Doch meine Freunde bei der Stoff nahmen erstaunlicherweise das alles dieses Mal mit nordfriesischer Gelassenheit hin und sagten sich, Hauptsache wir waren fast dabei. So hatte diese Geschichte dann für alle Beteiligten ein irgendwie erfreuliches Ende. Kaloy Blacky aber erwähnte mir gegenüber mit keinem Wort, dass alles so gut gelaufen ist. Meinen es für Kaloy interessierte dieser zivile Kram sowieso nicht. Und ich war limitiert frustriert darüber, so dass ich die 61R-Inspektion, die von mir eigentlich als nächstes für einen Farbfernseher vorgesehen war, von der Liste strich. Die Kollektivstrafe war damals ein sehr gern angewandtes Führungsinstrument bei der Bundeswehr. Das war die Rache vom King of MVS. Man ist ja nicht nachtragend. Übrigens, jede Inspektion und die Stabskompanie, außer die 61er, bekamen nun auch ein Sonnensegel.
Freunde des Longdrinks, das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.